Antenne Brandenburg.
Hallo Brandenburg.
Einer der bekanntesten Jungschauspieler Deutschlands ist heute bei uns, Sabine Tambrea. Vielleicht kennen Sie ihn aus der Serie Kudamm aus Babylon Berlin. Vor kurzem hat er im Kino Franz Kafka gespielt und er hat seine ungemein spannende rumänisch-deutsche Familiengeschichte veröffentlicht. Freuen Sie sich auf zwei sehr unterhaltsame Stunden? Ich bin Katharina Zanner, freue mich, dass Sie dabei sind. Guten Tag. Schönen Sonntag. Wie Sabine ohne E. Das sagt er, wenn er im Restaurant einen Tisch reserviert. Sabine Tambrea ist heute unser prominenter Gast. Herzlich willkommen.
Guten Tag. Hallo.
Hat Sie das gestört als Kind, diesen doch eher ungewöhnlichen Namen zu tragen?
Nee, irgendwie nicht. Die Witzchen kamen so früh, dass ich mich damit abgefunden habe und das irgendwie ja, als Stärke mir angeeignet habe. Und wenn man sich vorstellt mit Sabine ohne E, dann bricht es gleich das Eis.
Und ist es wirklich wahr? Ihre Mutter behauptet, weil Sie ein Junge geworden sind, hat sie das E dann einfach weggelassen?
Naja, der Plan war, dass ich ein Mädchen werde. Das ist leider nicht in Erfüllung gegangen. Also für mich ist es voll okay, dass ich so geworden bin, wie ich bin. Der Name Sabine, der war schon irgendwie so in ihrem Herzen.
Sabine gibt es gar nicht im Rumänischen, oder doch?
Doch, gibt es. Auch sehr selten. Wahrscheinlich immer, wenn jemand ein Mädchen werden sollte und es dann nicht wurde. Aber er kommt vor, aber er ist jetzt nicht so geläufig.
Sie gehören zu den bekanntesten jüngeren Schauspielern, sage ich mal, in Deutschland. In der Kudamm-Serie haben Sie mitgespielt in Babylon Berlin. Sie waren der exzentrische König Ludwig II. Auf der Leinwand. Auch schon sadistischer Nazi. Exzentrische Charaktere sind Ihr Ding, oder wie würden Sie es sagen?
Die Figuren sind mein Ding, die mir angeboten werden. Also es ist als Schauspieler wirklich ein großer Luxus, überhaupt arbeiten zu dürfen in Deutschland. Und ich hatte großes Glück, dass von Anfang an mir sehr komplexe Rollen zugetragen wurden. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich allzu viele Rollen absage. Denn es ist auch für mich, wenn ich auch etabliert bin und mich wirklich nicht beschweren kann, es ist doch so, dass ich mehr Zeit nicht arbeite als arbeite. Und deshalb ist es für mich immer klar, dass ich versuche, immer etwas in einer Rolle zu sehen, das ich spielen möchte.
Lustigerweise, das hätte ich gar nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass
Ich weiß, es ist auch immer gefährlich, das zu sagen, weil dann denken die Menschen, Mensch, du kokettierst ja. Aber 2-3% der Schauspieler in Deutschland können von dem Beruf leben. Und wann immer mich ein junger angehender Kollege oder eine Kollegin fragt, was ich so für Tipps habe, dann rate ich immer davon ab, diesen Beruf zu ergreifen. Weil es ist mit so viel Leerlauf und mit so viel Zweifeln verbunden, dass man darauf vorbereitet sein muss, dass es die meiste Zeit eine Hängepartie wird. Und wenn die jungen Menschen sich dann trotzdem dafür entscheiden, dann haben sie das nötige Maß an Verrücktheit, um durchzuhalten.
Wie ist es bei Ihnen persönlich? Sind Sie trotzdem dankbar, dass Sie es machen?
Enorm. Also das ist das größte Geschenk, wenn man die Chance bekommt. Und auch wenn einem zugetraut wird, dass man sich künstlerisch einbringt und vielleicht sogar eine Vision gemeinsam umsetzt, dann ist es das größte Geschenk. Anstrengend ist es, wenn man erfüllen soll und sich an einem Mittelwert orientiert, der irgendwann bestimmt wurde, um eine bestimmte Quote zu erfüllen.
Was heißt das Mittelwert? Also man im Gewöhnlichen sozusagen bleibt, oder?
Naja, wenn die Quote zu sehr zum Zielpunkt allen Handelns wird, dann wird auch die Arbeit irgendwie mittelwertig und auch ein bisschen langweilig.
Also die Einschaltquote?
Ja.
Also Ihnen ist wichtiger, Spuren zu hinterlassen?
Selber irgendwie den eigenen Horizont auch zu erweitern bei jeder Arbeit. Also alles, was mich gemütlich und faul macht, versuche ich so nicht zu machen.
Für die Rolle des Märchenkönigs haben Sie 4 Monate lang Reitunterricht genommen. Also Sie hängen sich dann auch richtig rein.
Ja, aber wenn du die Chance bekommst, dann machst du ja wirklich alles. Auch heutzutage noch würde ich alles machen. Ich habe jetzt für Franz Kafka ein paar Monate seine Handschrift gelernt.
Als Schauspieler lebt man viele Leben gleichzeitig. Sabine Tambrea heute bei Antenne Brandenburg. Sabine Tambrea ist heute unser prominenter Gast hier auf Antenne Brandenburg. Ein vielseitiger Künstler, Musiker, Schauspieler, Autor. Ihr zweites Buch ist gerade rausgekommen, Vaterländer. Ihr erstes, der Roman Nachtleben, ist eine Liebesgeschichte. Und die haben Sie Ihrer Frau zur Hochzeit geschenkt.
Sie sind informiert.
Ja, was war denn der Auslöser für Ihr neues Buch?
Nicht nur die derzeitigen gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen. Ich habe ein Leben in Freiheit führen dürfen, was eigentlich nicht so stattgefunden hätte, hätten meine Eltern nicht ihr Land verlassen, nämlich Rumänien unter der Ceausescu-Diktatur. Ich hatte immer schon ein Bedürfnis, seit mir klar wurde, was ich für einen Luxus erlebt habe hier in Freiheit, Danke zu sagen. Und je mehr ich beobachte, wie selbstverständlich wir unsere freiheitliche Demokratie nehmen in unserer Gesellschaft, umso mehr kann man als Künstler und als öffentliche Person nicht stillsitzen und man muss den Mund aufmachen und etwas ansprechen. Und das versuche ich durch dieses Buch, Empathie A für Fluchtursachen und für Menschen, die geflohen sind, zu wecken, aber auch zu zeigen, dass es uns gar nicht so schlecht geht, wie wir es uns jeden Tag hier einreden.
Sie schreiben da eben über die Geschichte Ihrer rumänisch-ungarischen Familie in Romanform. Sie erzählen von Ihrer Kindheit zwischen Deutschland und Rumänien, auch die Geschichte Ihres Vaters und Großvaters. Fangen wir mal mit Ihnen an, ja?
Ja.
Also Sie waren ganz klein, als Sie nach Deutschland gekommen sind, ein tollpatschiges Kind. Mhm. Wo überall haben Sie Narben?
Überall, worden? Hier am Arm, doppelter L-Speichelbruch.
Oh, kann ich noch schön erkennen, ja?
Ja, egal wie klein die Wahrscheinlichkeit war, einen Unfall zu bauen, die war immer noch groß genug, dass es garantiert passiert. Also es war eine anstrengende Kindheit und ich kannte alle Ärzte im Marienhospital in Mal beim Vornamen. Also es ist echt, für meine Eltern war ich kein pflegeleichtes Kind.
Ja, das sind irre Geschichten, aber Sie haben es sogar geschafft, von einer Schildkröte gebissen zu werden.
Ja.
Wie war das genau?
Das war tatsächlich so, wie es im Buch steht. Meine Schwester wollte mir die Schildkröte zeigen, hielt sie mir entgegen. Ich habe mich erschrocken, habe geschrien. Die Schildkröte hat auch geschrien und biss sich fest an meiner Wange. Die Kieferkraft, die über so viele hunderte Millionen Jahre entwickelt wird, also die kriegt man nicht irgendwie schnell wieder los. Also die baumelte echt so 15, 20 Minuten an meiner Wange herunter.
Irre.
Das war Silvesterabend, ich weiß gar nicht mehr wann, 90, irgendwann in den 90ern. Und tatsächlich wurde ein Tierarzt, ein Befreundeter, angerufen und ihm wurde die Geschichte erzählt. Und nachdem er seinen Lachanfall irgendwie in den Griff bekommen hat, hatte er den Tipp für uns, den Schwanz der Schildkröte mit kaltem Wasser zu beträufeln. Und dann erst hat sie sich überzeugen lassen, loszulassen.
Das fandst du doch ein bisschen unangenehm. Ja. Irre, irre Geschichte. Der Wendepunkt in Ihrer Familiengeschichte. Ihr Vater, ein Musiker, hat 1985 die Entscheidung getroffen, als er auf Tournee war, aus dem Ausland nicht zurückzukehren. Im Hintergrund eben das blutige Ceausescu-Regime in Rumänien. 2 Jahre später, ne, sind Sie ja mit Mama und Schwester zum Vater dann nach Deutschland gekommen. Erinnern Sie sich wirklich noch an diese erste Zeit oder doch mehr aus Erzählungen?
Es sind wahrscheinlich so Fragmente, aber größtenteils sind es wahrscheinlich angeeignete Erinnerungen aus meinem Umfeld.
Sie beschreiben das jedenfalls sehr lebendig, die neue Sprache, die ungewohnte Umgebung. Die ganze Familie hat auch gelitten. Wie Ihre Eltern es nun finden, dass Sie so etwas Persönliches öffentlich gemacht haben, darüber reden wir in einer Viertelstunde.
Wie breche ich das Schweigen? Wie füge ich uns zusammen?
On the border. Unser Stargast heute hier in Hallo Brandenburg am Sonntag, Schauspieler Sabine Tamprea. Spross einer rumänisch-ungarischen Familie, deren Geschichte Sie gerade in Romanform, aber authentisch niedergeschrieben haben. Haben Sie vor der Veröffentlichung das auch alles mit Ihrer Schwester und Ihren Eltern durchgesprochen?
Absolut notwendig, weil es war mir das Wichtigste, dass die mit dem, was da steht, einverstanden sind und dass die sich auch nicht unwohl fühlen. Weil ich weiß aus meinem Beruf als Schauspieler, wenn du zu schnell in einem Interview eine Antwort gibst und das wird gesendet und rückblickend ist dir das unangenehm, weiß ich, was das für ein Gefühl ist, wenn da etwas in der Welt ist, was du eigentlich im Normalfall nicht von dir preisgegeben hättest. Und deshalb war es mir ganz wichtig, auch über einen langen Zeitraum ihnen die Chance zu geben, etwas zu lesen, nochmal zu lesen und auch in sich hineinzuhorchen, ob vielleicht nach 1-2 Jahren es sich doch nicht richtig anfühlt für sie, dass es in dem Buch steht. Und das ist für mich etwas, was ich enorm respektiere, dass meine Eltern nicht nur keine großen Wünsche hatten, Sachen zu ändern, sondern dass sie die Weitsicht haben, zu wissen, dass es wichtig ist, dass man viele Sachen, die ihnen vielleicht unangenehm sind, in die Welt hinaustragen zu müssen, damit man Empathie dafür weckt, was es bedeutet, sein Land zu verlassen. Meine Mutter hatte mit Depressionen zu kämpfen, damals nach der Flucht. Es ist total sensibel, darüber zu schreiben, aber dass sie jetzt sagen kann, das gehört damit rein, hat eine enorme Größe, die ich sehr respektiere.
Was haben Ihre Eltern alles geopfert für Ihre Kinder ja im Prinzip, um aus diesem Land rauszukommen?
Die komplette Identität, die Sozialisation, Familie, Freunde, Arbeitsplatz, die Berufung als Musiker, das ist ja alles, was einem tagtäglich definiert. Und wenn man nur zurückdenkt, was bei uns während Corona weggefallen ist, dass man vielleicht seine Arbeit nicht ausüben durfte, allein das hat schon gereicht, um fast eine komplette Gesellschaft therapiebedürftig zu machen. Und wenn man sich das jetzt im Großen vorstellt, dass wirklich dann auch noch das Zuhause wegfällt und die Familie und die Freunde, das Ausmaß kann man sich gar nicht ausmalen, was es bedeutet, seine Heimat zu verlassen. Und es ist nie so, dass man seine Heimat verlassen will, sondern verlassen muss. Dieses Gesamtpaket, ich hoffe, dass ich irgendwie ein Gefühl dafür vermitteln kann durch das Buch, was das wirklich bedeutet.
Das heißt, Sie sind Ihren Eltern dankbar?
Bis in alle Ewigkeit, ja. Und ich bin froh, dass ich Ihnen Danke sagen kann. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir das hier zusammen in die Welt tragen.
Was man auch merkt, wenn man Ihr Buch liest, weil man all diese Probleme mitbekommt, die Arbeit zu finden, die Arbeit zu behalten, sich überhaupt wohlzufühlen in dem neuen Land. Die Familie hält wahnsinnig zusammen.
Es freut mich, dass Ihnen das als etwas so Besonderes auffällt, weil ich das Geschenk hatte in meiner Kindheit, dass es selbstverständlich war. Und deshalb ist es schön, wenn sich das so vermittelt übers Buch. Andererseits ist es auch traurig, dass es etwas Besonderes ist, weil so sollte es eigentlich sein.
Aber was man ja auch dann merkt, als Sie dann wieder auch nach Rumänien können, der Eiserne Vorhang ist ja dann kurz darauf gefallen. Das war natürlich ganz wichtig, für Ihre Eltern zurückkehren zu können. Aber da gab es ja schon auch Groll, weil Ihr Vater sozusagen auch ein bisschen ein Heimatverräter war, oder?
Absolut. Das hat ja Konsequenzen für das gesamte Umfeld. Wenn ein Vaterlandsverräter geht, da brennen die Konsequenzen bei allen anderen, wo das politische System Handlungsbedarf sieht. Beispielsweise der Bruder von meinem Vater verlor seine Arbeitsstelle aufgrund dessen. Und das hat alles so enorme Konsequenzen, die hinterher aufgearbeitet werden müssten. Aber wie man in diesem Buch sieht, da wurde eher die Schnapsflasche geöffnet, als drüber geredet.
Ihr Sonntagvormittag, vielleicht mit frischen Brötchen und garantiert mit einem spannenden Promigast hier auf Antenne Brandenburg. Sabine Tambrea ist bei uns. Alle in ihrer Familie sind Musiker, nur sie nicht. Sie haben sich mit 18 für die Schauspielerei entschieden. In welchem Moment haben ihre Eltern das schließlich akzeptiert?
Ich glaube, es waren so zwei Schritte. Okay damit waren sie, als ich an der Ernst Busch angenommen wurde. Das ist dann doch so eine renommierte Schule, dass auch meine Eltern von ihr gehört hatten. Und ich glaube, ihren Frieden hatten sie ganz geschlossen, als ich die Zusage für den bayerischen König bekommen habe.
Das war ja eine große Hauptrolle.
Die größte, die ein angehender Schauspieler überhaupt bekommen kann, ja. Und ich glaube, da war mein Vater dann im Reinen mit meiner Entscheidung.
Naja, Ihre Eltern sind ja schon leistungsorientiert. Das kann man, glaube ich, ganz klar so sagen. Vor der Schauspielerei haben Sie sich ab dem Alter von 4 mit der Geige herumgequält, das Familieninstrument. Jeden Tag stundenlang. Wie sehen Sie das heute rückblickend? Hassen Sie die Geige?
Da will ich mich gar nicht zur Geige äußern. Was ich aber liebe, ist das Bewusstsein dafür, dass man ohne Disziplin nicht weit kommt. Oder zumindest nicht so weit, wie ich es mir für mich selbst wünsche. Ich sehe in unserer Gesellschaft, dass oft ein Mittelwert zur Spitze deklariert wird. Und dass man denkt, man kommt mit wenig, da hat man schon einen guten Ertrag und das wird schon irgendwie. Und so bin ich nicht aufgewachsen. Da war absolut, die Spitze ist die Spitze und nicht der Mittelwert. Unterbewusst hatte ich auch immer so einen Erfülldrang, ja, einlösen zu müssen, dass meine Eltern alles hinter sich zurückgelassen hatten. Und so war für mein Gefühl, ich muss das Höchste erreichen, um meine gefühlte Schuld irgendwie abzubezahlen. Das ist jetzt nichts, was meine Eltern jemals ausgesprochen oder eingefordert hatten, aber irgendwie war es doch in mir drin, dieses Gefühl. Und das konnte ich erstmals ein bisschen loslassen, als ich ja meine Kindheit und meine Familiengeschichte aufgearbeitet hatte. Das war irgendwie so das eine Stück, was mich am meisten erleichtert hat von dieser gefühlten Last, die ich hatte. Keine Hauptrolle vorher, keine Filmpremiere oder kein Preis konnten ja diese Kaution irgendwie zurückzahlen. Aber die Arbeit an diesem Buch, die hat es irgendwie geschafft.
Ach.
Ja, ist erstaunlich. Ich war immer so auf der Suche. So, wenn ich die Rolle jetzt kriege, dann bin ich glücklich. Und dann
also wie so eine Schuld, die man abzubezahlen hat.
Ja, wie gesagt, es war nie eingefordert oder ausgesprochen, aber unbewusst empfunden war es immer.
Aber wie schön, dass Sie es jetzt geschafft haben.
Vielen Dank.
Vor Ihrem 40.
Ich freue mich auch. Ja. Ja, was kommt jetzt?
Ich glaube, Sie finden schon was. Spielt denn Musik heute noch eine Rolle in Ihrem Leben?
Enorm. Also die Musik bleibt mir als, ich würde sogar sagen, erste Muttersprache und ist auch Teil meines Denkens als Künstler. Wann immer ich eine neue Rolle beginne, baue ich mir meinen eigenen Soundtrack und komponiere auch selbst Musik. Bei Natzis und Goldmann beispielsweise durfte ich auch zum Soundtrack 2 Stücke beitragen.
Am Klavier oder wie machen Sie das?
Ich habe es MIDI am Klavier aufgenommen und dann wurde es tatsächlich mit einem echten Orchester aufgenommen. Und ja, also ohne Musik wäre es traurig.
Noch bis zum Mittag bei uns, Sabine Tambrea auf Antenne Brandenburg.
In die Schule bist du nur unter Protest gegangen, damit konntest du nicht.
Antenne Brandenburg.
Hallo Brandenburg.
Bis jetzt hat Sabine Tambrea jede Rolle perfekt gespielt. König Ludwig II., Franz Kafka, ein sadistischer Nazi. Und er hat schon in seiner Theaterzeit eine sehr spezielle Methode entwickelt, wie er problemlos von einer Rolle in die nächste schlüpft. Darüber reden wir in wenigen Minuten. Ich bin Katharina Zanner. Guten Tag.
One ticket, please. Now, almost everybody's there.
Schauspieler Sabine Tambrea verbringt den Vormittag mit uns in einen schönen Sonntagvormittag. Sie haben eine ganz spezielle Methode entwickelt, um in ihre Rollen zu schlüpfen. Jede bekommt einen eigenen Duft. Im Theater haben Sie damit angefangen. Wie gehen Sie vor, wenn Sie für eine neue Rolle was brauchen? Haben Sie da eine Lieblingsparfümerie?
Habe ich, aber das verändert sich ja alles irgendwie. Genauso wie Berlin das Gesicht verändert, alle 2 Monate regelmäßig. Fallen leider auch so Parfümerien und Orte weg, wo ich gerne hingegangen bin. Galerie Lafayette war ich gern. Im KDW, da brauchst du ja jedes Mal einen neuen Lageplan, wenn du reingehst, weil das schon wieder irgendwie anders aussieht. Ich mag es aber auch sehr, in kleine Fachparfümerien zu gehen und da in den hinteren Regalen zu suchen.
Sie haben ja eine ganze Palette an Parfums inzwischen. Das kann man sich ja vorstellen, angesichts der vielen Rollen, die Sie an einem sehr schönen Ort aufbewahren.
Sie meinen mein Kreuz.
Was ist die Geschichte von diesem Kreuz?
Ich habe mal Jesus gespielt. Das ist jetzt 11 Jahre her. Und das war so low budget, dass ich zwar keine Gage bekommen habe, aber ich habe darauf bestanden, das Kreuz, an dem ich hing, geschenkt zu bekommen. Und irgendwann wurde es mir halt nach Hause geliefert und es war so groß. Naja, jetzt ist es ein Bücherregal. Also das Kreuz ist um 90 Grad geschwenkt, ist das Fußteil quasi mein Buchregal. Ein Buchregal, wo auch die Parfums...
Also man merkt schon, katholisch sind sie nicht.
Nee, also ich habe es zumindest nicht auf den Kopf gedreht.
Kommen wir nochmal zu Ihrem Buch. Da kommt auch die Geschichte Ihres Vaters vor und die Aufzeichnung Ihres Großvaters, der eine wirklich schlimme Haftzeit erlebt hat.
Es war nach der kommunistischen Machtergreifung. Ceausescu kam so vor 68 kam er. Aber die Zeit vorher, das war ja so ein politisches Vakuum, wo quasi die Urschleimsuppe nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja, mein Großvater, das ist überhaupt der erste Punkt gewesen, wo ich wusste, das muss ich irgendwann, wie auch immer, verarbeiten, künstlerisch und in die Welt tragen. Ich wusste immer, dass es diese Memoiren gibt von meinem Großvater, aber ich habe mich bis 2 Jahre vor der Veröffentlichung nicht getraut, diese Memoiren zu lesen, weil ich wusste, da geht eine sehr, sehr schwarze Gravitation von aus. Irgendwie habe ich mich nicht bereit gefühlt, mich darauf einzulassen. Und das Erste, was ich gemacht habe bei der Arbeit an diesem Buch, war, diese Memoiren zu lesen. Habe bei der Hälfte aufgehört zu lesen, weil es mich innerlich zerstört hat. Nochmal vorne angefangen und habe ganz technisch angefangen, Satz zu Satz zu übersetzen.
Ja, also er wurde brutal behandelt.
Völlig unrechtmäßig.
Gehungert, gefoltert.
Gefängnis gelandet, ja. Der Securitate, und hat eine 2-jährige Horrorzeit erlebt. Diese Memoiren hat er aufgeschrieben und uns Enkelkindern vererbt, dass wir uns im Leben vor allem hüten, was unsere Würde verletzen könnte. So hat er es geschrieben in der Einleitung. Und diese Memoiren habe ich übersetzt und behutsam so eingekürzt, dass es, was heißt erträglich, es ist auch so schwer erträglich, wie es jetzt in der Form ist, aber es haut einen zumindest nicht aus dem Kontext der 3 Teile, durch die dieser Roman erzählt wird.
Das wichtigste Stück für Sie eigentlich, die Geschichte des Großvaters?
Das war halt der Urknall für die ganze Idee hier, weil ich wusste, er hat sich nie getraut, diesen Text zu veröffentlichen. Und ich wusste, wozu Menschen imstande sind. Das macht sich nicht an Ländergrenzen oder an Nationalstolz oder was auch immer fest, sondern das Böse ist Teil des Menschen. Und man muss sich das immer wieder aufs Neue bewusst machen, wozu Menschen fähig sind.
Der Rocker mit dem sehr weichen Herz. Udo Lindenberg und sein 80er gehört hier auf Antenne Brandenburg. Einen sonnigen Sonntag Ihnen mit Sabine Tambrea, unser Stargast heute. Vaterländer heißt Ihr neues Buch. Darin erzählen Sie Ihre eigene Kindheitsgeschichte, von der Jugend Ihrer Eltern in Rumänien, und die Memoiren Ihres Großvaters kommen vor. Wir haben ja eben schon darüber gesprochen. 2 Jahre lang war er unter grausamen Bedingungen und unschuldig in Haft. Er selbst hat nicht viel darüber geredet.
Es gibt eine Videoaufzeichnung, da hat mein Vater einmal die Chance genutzt und ihn gefilmt, als er erzählt hat. Aber das war für ihn selbst so schmerzhaft, dieses Fass aufzumachen, weil man dann ja Gefahr läuft, dass das Kartenhaus komplett zusammenbricht. Und wie damals Geschichte und das Gewesene verarbeitet wurde, war ja pur durch Verdrängung und durch das Ignorieren.
Aber um mal was Schönes auch noch zu sagen, Sie haben auch gelernt von Ihrem Großvater, sich zu rasieren.
Ja.
Als Sie noch nicht mal Bartstoppeln hatten.
Ja, man muss rechtzeitig beginnen, um zu wissen, wie es geht. Ich war damals 13, 14, als er gestorben ist. Ich würde sagen, regelmäßig rasieren musste ich mich erst so mit Mitte 20.
Also, seien Sie froh, oder?
Nein, ich hätte gerne früher so ein bisschen Männlichkeit ausgestrahlt, aber nein, man muss einfach warten.
Ja. Um nochmal zu den Düften zu kommen. Geruch ist ja unser bestes Erinnerungsorgan.
Absolut.
Wonach riecht denn Rumänien oder das Rumänien Ihrer Kindheit?
Also der schönste Moment war immer, aus dem Auto auszusteigen, und auch wenn es roch wie vorher, es roch komplett anders. Es war eine Mischung zwischen Sonne, weichem Asphalt, viele, viele Abgase und Sonnenblumenfeldern. Und dazu kam immer mal wieder so von, wo Holz verbrannt wurde, so ein kleiner Dufthauch dazwischen geweht. Rumänien riecht für mich total nach Sehnsucht. Riecht's? Ist komisch, ne, da ja. Irgendwie so Autoabgase mit reinzusehen, aber das ist ein deutlicher Teil
dieses Duftes. Ja, aber man sieht es gleich alles vor sich. Ja. Damit ist die Szenerie komplett. Wonach riecht denn das Deutschland Ihrer Kindheit? Pizza? Kommt sehr viel vor im Buch.
Salami-Pizza, ja. Von Pizza Pizza. Ich weiß sogar noch die Telefonnummer der besten Pizzeria Deutschlands. Die gibt es leider nicht mehr. 02365 15095 in Mahl. So schade. Ich war vor 10 Jahren bei den Ruhrfestspielen. Da gab es die Pizzeria noch. Da habe ich alle meine Kollegen eingeladen, da hinzufahren. Zwischenzeitlich haben sie leider aufgegeben.
Was war denn und so besonders an dieser Pizza?
Die hatten eine automatisch durchlaufende Schiene. Also die Pizza war immer genau 2 Minuten 35 im Ofen. Und dadurch schmeckt es wirklich immer gleich. Habe ich seitdem nie wieder so erlebt. Es war einfach dieses, ja, mein erster Pizzageschmack, der sich festgezwackt hat in meinem Hirn, den ich nie wieder erleben werden.
Falls Sie nicht selbst nochmal zum Restaurantgründer werden.
Naja, wenn ich irgendwie das Rezept oder die genau geheime Rezeptur in die Hände kriege, dann ja. Werde ich das nochmal.
Aber mal mit Verlaub, essen Sie heute noch gern Pizza? Mhm. Weil Sie sind so schlank.
Ja, fies, ne?
Ja, wie schaffen Sie denn das?
Ich weiß es nicht. Das ist gute Verbrennung. Irgendwann wird es wahrscheinlich schlagartig umswitchen und dann werde ich mir das alles nicht mehr erlauben können. Aber momentan habe ich noch Glück.
Das ist die neue von Lena, hier auf Antenne Brandenburg. Schönen Sonntag Ihnen. Einer der bekanntesten deutschen Schauspieler ist heute bei uns zu Gast, Sabine Tambrea. Ende des Jahres sind Sie auf Amazon Prime zu sehen in der Verfilmung von Sebastian Fitzeks Thriller Heimweg. Und aktuell arbeiten Sie an der Verfilmung Ihres ersten Romans, Nachtleben, eine Liebesgeschichte. Drehbuch, Regie, Hauptrolle, alles liegt bei Ihnen. Wie ist da der Stand der Dinge?
Es ist enorm zeitaufwendig. Zeitaufwendig in dem Sinne, dass es Zeit braucht. Nicht, dass ich die ganze Zeit damit beschäftigt bin. Es müssen einfach Schritte passieren. Verträge müssen unterschrieben werden. Dann geht es in die Finanzierung. Sag mal so, es könnte so lange dauern, dass ich davon profitiere, dass KI immer besser wird, weil ich mich irgendwann selbst jünger machen muss beim Spielen. Und das muss dann die KI später übernehmen. Aber also es könnte so lange dauern, dass ich die eigene Rolle nicht mehr spielen kann.
Aber also, Ihr Neffe, ne, soll Sie doch als kleiner.
Ja, der ist mittlerweile so groß. Ich fürchte,
wie alt ist der denn jetzt?
Der hat schon Bart, muss ich sagen.
Okay. Das klappt dann wohl nicht mehr, ne? Nee. Also Sie können noch nicht sagen, wann das Ganze fertig sein wird.
Das kann ich leider nicht sagen. Ja. Ich habe wahrscheinlich zu früh drüber gesprochen, mal öffentlich. Ich hoffe, dass es dazu kommt. Aber wenn nicht, dann zeigt es auch, wie schwierig es ist, eine Idee umzusetzen. Wäre ich auch okay mit.
Sie sind ja dieses Jahr Vater geworden. Mhm. Erste Frage, war das neue Buch jetzt auch ein bisschen das Geschenk an Ihr Kind? Ist ja seine Familiengeschichte.
Also es ist schön, dass ich meine Vergangenheit in die Wiege legen konnte. Aber ich würde sagen, es war eher ein Geschenk an mich. Weil wäre ich nicht im Reinen mit mir und meiner Vergangenheit gewesen und hätte das nicht aufgearbeitet, wäre ich noch nicht bereit gewesen, Vater zu werden. Und deshalb bin ich froh, dass ich an dem Punkt bin, das abgeschlossen zu haben und mich jetzt der neuen Aufgabe zu widmen.
Wegen dieser Last auf Ihren Schultern oder warum?
Die Last auf den Schultern und auch das gewisse Verhältnisse zu hinterfragen und auch so Eltern-Kind-Verhältnisse. Das Ganze musste irgendwie in meinem Kopf erwachsen werden und ich musste auch irgendwie meine Mitte finden. Das meine ich damit.
Haben Sie denn bei der Erziehung da auch so klare Vorstellungen wie Ihre Eltern? Also zum Beispiel ran an die Geige mit 4?
Auf keinen Fall. Nein, ich meine, wenn das Kind will, bitte, was kann man schon machen als unterstützen? Und die Arroganz zu denken, ich weiß genau, wie man es richtig macht und wie es sein muss. Das fühlt sich nicht richtig an. Das Kind soll selbst erfühlen, was richtig ist und dann kann ich nicht mehr tun, als da zu sein und das zu unterstützen.
Also das ist ganz klar, dass Sie da Ihren eigenen Weg ein bisschen gehen wollen. Manche machen es ja genau wie die Eltern, aber den Teil, da wollen Sie mir.
Ich will es weder wie meine Eltern machen, noch anders als meine Eltern, sondern einfach mich reinwerfen und gucken, wie man am wenigsten Schaden anrichtet. So.
Ja, Sie sind jetzt erstmal auf Lesereise mit Ihrer Schwester. Das passt dann ja auch nochmal schön. Der Roman, die Familiengeschichte, Schwester an Ihrer Seite. Am 31. Oktober zum Beispiel stellen Sie Ihr Buch in Potsdam im Nikolaisaal vor. Wie wird denn das genau ablaufen? Wie können wir uns das vorstellen?
Leider kann meine Schwester mit ihrem Trio nicht bei allen Lesungen dabei sein. In Potsdam unter anderem nicht. Aber ich arbeite gerade 3 Konzepte. Einmal mit Moderation, einmal ich alleine und einmal mit dem Trio meiner Schwester. Und in Potsdam wird es ein Abend mit Moderation sein, mit einem fantastischen Moderator. Ich aber leider noch nicht sagen kann.
Also am 31. Oktober im Nikolaisaal in Potsdam stellt Sabine Tambrea seinen neuen Roman in einer Lesung vor. Und heute ist er noch bis 12 hier bei Antenne Brandenburg. Die schönste Musik für Ihren Sonntag. Und ein Promi heute bei uns, der mit Musik groß geworden ist. Schauspieler Sabine Tambrea. Mutter, Vater, beide Berufsmusiker. Sie haben mit 4 angefangen, Geige zu spielen. 6-mal den ersten Platz belegt bei Jugend musiziert. Sind aber dann doch lieber Schauspieler geworden. Aber ihre ältere Schwester Alina ist bei der Geige geblieben, spielt in einem Trio, teilweise nun auch bei ihren Buchlesungen. Also ihre Schwester hat ihr Glück mit der Geige gefunden.
Hat sie. Ihr Zuhause in der Musik, das erfüllt sie. Und es ist auch wunderbar, dass wir, die wir dann irgendwann unterschiedliche Wege gegangen sind, jetzt am Ende wieder zusammenkommen auf eine Bühne und unsere beiden Berufungen verbinden können.
Und ihre Eltern sind ja inzwischen in Rente. Mhm. Gehen die jetzt auch teilweise zurück nach Rumänien oder?
Die waren gerade fast 4 Wochen in Rumänien, werden aber auch uns bei den Lesungen begleiten.
Sitzen dann im Publikum oder machen die da auch was?
Je nachdem, ob sie vielleicht auch babysitten müssen.
Ich merke schon, sie sind nach wie vor eng zusammen in der Familie.
Ja, also wir waren immer eng und jetzt noch anders emotional enger geworden. Dadurch, dass wir uns einfach den ungemütlichen Themen gestellt haben und drüber gesprochen haben. Und da kann ich wirklich nur jeden ermuntern, solange die Gelegenheit noch da ist, auch wenn es auf den ersten Blick schmerzhaft und vielleicht in der Folge viel Negatives auslösend erscheint, so ist es doch eine Chance für den weiteren gemeinsamen Weg, sich irgendwie anders auf Augenhöhe und erwachsener zu begegnen.
Gab es da auch Momente, wo Sie miteinander geweint haben oder gestritten?
Oft, total. Aber das gehört für mich so dazu, dass es für mich gar nicht nötig ist, das besonders herauszustellen. Aber es war natürlich, wenn es um die Wahrhaftigkeit der eigenen Vergangenheit geht, da wird schon gerungen. Und da habe ich auch eingefordert, dass gewisse Sachen ins Buch gehören. Und wir haben auch Wege gefunden, wie das ja erzählt werden kann, ohne dass auch Freunde, die in diesem Buch vorkommen, ihr Gesicht verlieren, dadurch, dass sie ja vielleicht nicht so coole Sachen sich geleistet haben damals.
Kennt die Familie in Rumänien auch schon das Buch?
Ja, sie haben es sich über irgend so eine KI übersetzen lassen. Ich weiß jetzt nicht genau, was sie da gelesen haben oder wie gut es da in der Übersetzung war, aber sie wissen, was drin vorkommt und was darin aufgearbeitet wird.
Und waren auch zufrieden?
Zufrieden, ja, am Ende ja, aber dann doch erschüttert, weil die Verdrängung war schon Teil des Überlebensmechanismus nach der Ceausescu-Diktatur und das hat bei sehr, sehr vielen in meinem familiären Umfeld sehr viel ausgelöst, davon zu lesen und zu sehen, wie die Zusammenhänge zur Folge hatten, dass wir unser Land verlassen mussten.
Sie waren schon mutig, Ihre Entscheidung, das zu machen.
Ich merke jetzt, dass ich, ja gut, jetzt ist das Buch draußen und ich bin froh, dass mir erst jetzt bewusst wird, wie viel da auf dem Spiel steht.
Ja. Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg mit dem Buch und mit allen anderen Projekten.
Dankeschön. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Antenne Brandenburg.